Verehrte Damen und Herren, liebe Nerds, werte Bewohner von Villenvierteln, Berlin sieht von ganz oben wie eine Stadt aus. Doch in dieser Stadt gibt es große Unterschiede. Abgründe geradezu, eine sozial entkoppelte Schicht, die zurückgezogen und am liebsten unter sich lebt. Die Rede ist natürlich von Berlin-Grunewald. Erlauchte Persönlichkeiten aus Politik, Medien und Kultur leben hinter hohen Hecken und Zäunen auf den teuersten Grundstücken der Hauptstadt in einer Parallelgesellschaft. Um diese zu erreichen und um diesen Teil der Stadt dem Anschluss an die Gesamtgesellschaft zu ermöglichen, gründete die Hedonistische Internationale das Quartiersmanagement Grunewald. Diese völlig neue Form der aufsuchenden Lokalpolitik geht dahin, wo es zählt und hat viele interessante Ergebnisse erzielt. Die Ziele und Erfahrungen des Quartiersmanagement Grunewald wurden in einer Enteignungsoper, der Grunewalddämmerung, verarbeitet, die im September 2020 vor Ort uraufgeführt wurde. Wir dürfen uns nun auf ein Best-of von Aktionen, Interventionen, Konversationen und Kompositionen freuen. Immer im Visier die gerechte Allokation von Ressourcen. Begrüßen Sie mit mir auf der Bühne der Restrealität das Quartiersmanagement Grunewald mit der alternativlosen Umverteilungsskala.
Und jetzt live aus der Restrealität. Die alternativlose Umverteilungsskala. Es führt durch den Abend Penny Raymond.
Herzlich willkommen, liebes Publikum, zur heutigen Gala der alternativlosen Umverteilung. Liebe Zuhörende, machen Sie sich gefasst auf einen spektakulären Abend der besonderen Art. Wir wollen heute dieses doch etwas verrückte Jahr gemeinsam ausklingen lassen und den Blick noch einmal darauf werfen, wo er unserer Meinung nach besonders hinhört. In die Krisenregion dieser Welt, an die Orte, an denen das Offensichtliche noch offensichtlicher wird. Wie es bei politischen, wirtschaftlichen, sozialen Krisen nun mal so ist, entstehen Orte, an denen diese ausgetragen werden. Besonders ein Berliner Stadtteil hat es in diesem Jahr immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit geschafft. Und ich sage Ihnen gleich, die Rede ist nicht von Marzahn, nicht vom Wedding, Hellersdorf oder dergleichen. Nein. Liebes Publikum, vielleicht ahnen Sie es bereits, die Rede ist natürlich vom Berliner Villenviertel Grunewald. Dieses steht exemplarisch, es könnte genauso gut Schlachtensee, Frohnau, Erkner, Charlottenburg, Lichterfelde oder heißen. Wir bleiben heute vor allem beim Grunewald. Und warum das so ist? Und vor allem, was zu tun ist, damit diese unglaubliche gesellschaftliche Schieflage wieder in eine Balance findet, darüber reden wir heute Abend. Ich freue mich auf viele besondere Gäste, mit denen wir uns hier live in Berlin im Transformationstunnel der Umverteilung befinden. Und nun lehnen Sie sich zurück. Dieser Abend wird für Sie mit Sicherheit zu einem besonderen Ereignis der Einsicht werden. Herzlich willkommen, Vorhang auf, Bühne frei zur alternativlosen Gala der Umverteilung. Ich freue mich nun, sehr verehrte Gäste, Ihnen meinen ersten Gast des Abends heute vorstellen zu dürfen. Seit nun mehr als 3 Jahren ist sie dort engagiert im Einsatz, wo andere die Augen verdrehen und den Blick abwenden. Als fester Bestandteil des Krisenteams erlebt sie tagtäglich die knallharte Realität von ungerecht verteiltem Reichtum in unserer Gesellschaft. Und sie hat miterlebt, wie aus einem scheinbar gewöhnlichen Ort ein Problembezirk oder nicht gar ein Brennpunkt-Kiez wurde. Begrüßen Sie nun jetzt mit mir meinen ersten Gast des Abends, die autonome Sozialarbeiterin des Quartiersmanagements Grunewalds, Frauke Geldherr. Frau Geldherr, vielen, vielen Dank für Ihr Kommen. Ich freue mich wirklich sehr, Sie heute hier zu sehen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben ja ein sehr besonderes Jahr hinter uns. Es ist viel passiert. Mein Eindruck ist ja, die solidarische Öffentlichkeit hatte in diesem Jahr kein leichtes Los gezogen. Der ein oder andere Blick fällt da schon mal kopfschüttelnd in den Himmel, wo man sich fragt, warum wird die Lufthansa jetzt wieder mit Milliardenpaketen versorgt und unser Eins und so viele andere Menschen erreicht nichts von diesem Geld. Sie als jahrelange Expertin für die Problembearbeitung von ungerecht verteiltem Reichtum kennen teilweise diese Probleme und mich interessiert, wie blicken Sie auf dieses Jahr 2020 zurück?
Ja, 2020 war für uns ein sehr frustrierendes Jahr, muss ich sagen. Wir hatten zu Anfang der Krise ganz große Hoffnungen da reingelegt, dass unser Klientel die Krise als Chance begreift, sich gesellschaftlich einzubringen, sich solidarisch zu zeigen, mit ihren Ressourcen zu helfen, ihren Mitmenschen. Und das ist einfach, also wir haben das total viel eingeschätzt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Menschen haben sich weiter abgeschottet. Diese Menschen haben sich frei nach Milton Friedman in dieser Krise noch Profit geschlagen. Also man hat es jetzt irgendwie, die Zahlen sind da. Deutsches Wirtschaftsinstitut hat es aufgeschrieben. Die Reichen haben von der Krise profitiert und zwar nicht unerheblich. Das ist also eigentlich ein wirklicher Super-GAU. Das war kein gutes Jahr. Wir haben da richtig Rückschritte gemacht.
Ein herber Rückschlag. Vielen Dank trotzdem, Frau Feldherr, für diese erste Einschätzung. Nun wurde ja in diesem Jahr auch besonders gerne immer mit einem Begriff um sich geschmissen, das viel gefeierte Wort der Systemrelevanz. Welche Systemrelevanz messen Sie Ihrer Arbeit, Ihrer autonomen Sozialarbeit im Grunewald denn bei? Beziehungsweise warum ist Ihre Arbeit systemrelevant?
Man kann sagen, die Ungleichverteilung von Reichtum ist eigentlich das größte Problem der Menschheit neben der Klimakrise. Und das geht es anzugehen. Und es kann nicht sein, dass einige wenige auf dem Rücken der anderen ihren Profit mehren, leistungslos Dividenden beziehen, während alle anderen den Bach runtergehen. Deswegen würden wir unsere Arbeit als sehr systemrelevant ansehen.
Sehr überzeugende Worte. Vielen Dank. Sie arbeiten ja auch wirklich mit unermüdlichem Einsatz seit Jahren daran, dass Ihr Klientel nicht nur als Teil des Problems stigmatisiert wird, sondern versuchen, sie als Teil der Lösung anzuerkennen. Wie kann das aussehen? Was denken Sie denn, welche Perspektiven, Erfahrungen die Menschen, mit denen Sie tagtäglich arbeiten, vielleicht haben, die wir als Außenstehende viel mehr Stärken sichtbar machen sollten im Sinne eines guten Lebens für alle?
Da muss man leider sagen, bringen die Leute dort nicht so viel mit. Also die wissen sehr gut, wie man ein gutes Leben für sich selber führt, also mit Yacht und in der Karibik und so weiter. Das gute Leben für alle, da ist es irgendwie nicht weit hergeholt. Also die einzige Ressource, die wirklich vorhanden ist in rauen Mengen hinsichtlich eines guten Lebens für alle, ist Geld. Bloß dieses Geld gilt es natürlich umzuverteilen. Und es gibt einige wenige Best-Practice-Beispiele in diesem Jahr, beispielsweise die Ex-Frau des Amazon-Gründers, Mackenzie Scott heißt sie, die hat durch ihre Scheidung 38 Milliarden Euro erhalten, die sie jetzt komplett umverteilt. Und durch ein Team von Menschen, die irgendwie gucken, wo ist bedürftig, wo kann möglichst viel Gutes geschaffen werden mit diesem Geld, und die wird es wirklich komplett jetzt abgeben. Also eine Selbstenteignung, dem sehen wir sehr positiv entgegen. Da würden wir uns sehr wünschen, dass bei uns im Grunewald sowas auch aufgefasst wird.
Vielen Dank. Die Expertise ist also da, die Erfahrungen sind teilweise da. Sie arbeiten ja zusammen in Ihrem Team des Quartiers Menschen mit Grunewalds nach dem akzeptierenden Ansatz der Sozialarbeit. Dieser fußt, meine Damen und Herren, dort draußen im Publikum auf einem humanistischen, antikapitalistischen und antifaschistischen Menschenbild. Sie sprachen es gerade schon an. Beratungsresistenz, kein Interesse seitens Ihrer Klienten. Wie gehen Sie damit um?
Kontinuierlich, beharrlich. Die kleinen Erfolge positiv verbuchen. Wir sind einfach immer wieder da, wir sind auch nicht alleine, wir haben ein relativ großes Betreuungsteam, es sind mehrere tausend SozialarbeiterInnen, die immer wieder die Menschen im Grunewald aufsuchen, gemeinsam mit uns, und da muss man einfach dranbleiben. Ja, das ist so die eine Seite, das ist so ein bisschen das, was wir in der Hand haben. Die anderen Stellschrauben müssten eben von einer Mehrheitsgesellschaft bei Wahlen eingefordert werden. Da müssen Parteien gewählt werden, die sich für Vermögensteuer aussprechen, Erbschaftssteuer. Die Steuerschlupflöcher schließen, CAMEX, oder dieses Geld auch zurückfordern. Auch hier wird gerade sehr viel Geld schleifen gelassen, weil das nicht vernünftig verfolgt wird. Also solche Dinge, das ist dann was außerhalb unserer Reichweite, aber so kann es gehen.
Mhm. Vielen Dank, dranbleiben, Beharrlichkeit, sagt sie. Jetzt sprachen Sie eher so davon, was eben im Außen sozusagen geschehen könnte. Mich würde interessieren, da wir ja nun bald ins ein neues Jahr gehen werden, was Sie denken, welche Vision braucht es, damit der Grunewald und seine Menschen, ihre Klientel, vielleicht eine Chance bekommt, doch noch ihr elendes Image als Problemviertel und Bonzenbezirk loszuwerden?
Ja, wir müssen an einer Öffnung arbeiten, also soziale Integration ist irgendwie mit anderen Kiezen, es muss da ein Defencing stattfinden, die Zäune, die Toranlagen müssen weg, damit es wieder Begegnungsräume geschaffen werden, wo sich überhaupt begegnet werden kann, denn ohne Gespräche auf Augenhöhe ist auch keine Reintegration dieser Menschen in unsere Gesellschaft möglich. Dann ja, das muss man machen.
Es gibt also viel zu tun, ich bin mir sicher, bei Ihnen stehen die Räder nicht still. Vielen, vielen Dank, Frau Feldherr, Geldherr, für diese ausführlichen Antworten, Ihre Expertise. Sie sind wirklich für uns alle, denke ich, eine unglaublich wichtige Erfahrungsquelle. Ja, und nun wollen wir natürlich auch noch mal schauen, wie das eigentlich alles in der Praxis aussieht. Im Folgenden ein kleines Video im Lockdown, das Quartiersmanagement und seine Arbeit in den letzten Monaten. Viel Spaß!
Berlin-Grunewald. Hier ist das Geld zu Hause. Ruhig, reich, manchmal auch kriminell. Zwischen Schlosshotel und Kurfürstendamm tummeln sich Botschaften, Wirbelwillen und Luxusschlitten. Der Kiez pulsiert, zumindest an der Börse. Doch der Bezirk hat auch Schattenseiten. Soziale Verwahrlosung, kulturelle Armut, kriminelle Unternehmerfamilien. Ein hartes Pflaster, für viele ein Problemkiez. Im Grunewald treffen wir auf die autonome Streetworkerin Frauke Geldherr, die weiterhin vor Ort den betreuungsbedürftigen Bewohnerinnen zur Seite steht.
Wir sind gerade inmitten unseres Problemkiezes und schauen einfach mal ein bisschen nach dem Rechten. Es sind ja nun auch schwierige Zeiten. Die soziale Distanzierung fordert den Menschen einiges ab. Und wir wollen einfach mal gucken, wie unsere Schäfchen hier so damit umgehen. Aber die Menschen sind zu Hause. Ne? Man sieht, hier ist der Mercedes G-Bums und der Porsche. Irgendwie ist hier alles geparkt. Also dann ist davon auszugehen, dass Erst- und Zweitwagen schon sicher in der Garage verstaut sind. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Tennisplatz Blau-Weiß-Grunewald. Das ist normalerweise einer der einzigen Orte, wo sich der wenigen Orte, wo sich die Grunewalderin der Grunewalder begegnet hier. In diesem Kiez, wo ein bisschen Aufeinandertreffen ist, wo man auch irgendwie zur Schau trägt, was man so hat, eben das akkumulierte Reichtum. Macht mir ein bisschen Stress hier bei diesen ganzen teuren Karren. Sozialarbeit im Grunewald, das ist ganz schön schwer. Also wir haben ein Problem von einer sehr zurückgezogenen Klientel. Es ist sehr schwierig, überhaupt an die Leute ranzukommen. Ein Stachelzaun quasi zwischen ihren beiden Häusern, Kameras, die haben Angst vor anderen Menschen, die leben irgendwie in einer ständigen Sorge um dieses Geld, was sie sich erarbeitet haben. Und das macht die Leute hier natürlich kaputt. Ja, und da muss man auch mal ehrlich mit sich sein. Ne? Die Leute sind hier einfach scheißreich und es ist ein Problem. Es ist ein Problem für sie selbst und es ist ein Problem für alle anderen. Ach, hier. Das ist die Walter-Rathenau-Schule. Hier machen wir viel Jugendarbeit, denn das ist irgendwie ganz wichtig, wenn man die Leute schon quasi im jungen Alter packt, bevor die sich überhaupt so asozialisieren können. Ne? Also das ist so eine Abschottung. Da gibt, wir haben da unter anderem Begegnungsprogramme mit irgendwie Jugendlichen aus anderen Kiezen, die ein bisschen offener sind, damit da auch so eine soziale Durchmischung ein bisschen stattfindet. Das ist ein harter Kiez, also für Sozialarbeiter. Es gibt ja auch andere Brennpunkte, aber das hier ist mit Sicherheit eine der schwersten Aufgaben. Also das, was man hier einfach jeden Tag sieht und miterlebt, das ist hart für mich. Ich nehme das jeden Tag mit nach Hause, aber es ist auch wichtig. Und es ist wichtig, was wir hier machen. Entschuldigung.
Trotz der extremen Belastungen wird Frauke Geldherr auch morgen wieder ihre Runden drehen. Aufsuchende Sozialarbeit im Villenviertel. Ein echter Knochenjob.
Uff, ist das gruselig. Also mir läuft da zumindest wirklich ein kalter Schauer über den Rücken. Bei so viel Toranlagen, Porsches und sozialer Isolation mitten in Berlin. Tja, wenn's mich mal so schaudert und mich die Angst packt, dann hab ich die Momente, wo ich's immer wieder mit Yogi-Tee-Sprüchen versuche. Und wenn das nicht mehr hilft, dann denke ich an Artikel 15 aus dem Grundgesetz. Folgendes: Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Form der Gemeinwirtschaft überführt werden. Ach, du bist es nur, mein liebes Gespenst der Enteignung, und ich dachte schon, ich muss mich fürchten. Das ist aber schön, dass du wieder da bist. Liebes Gespenst der Enteignung, ich hatte das Gefühl, du bist ein bisschen von der Bildfläche verschwunden in diesem Jahr. Ist das so? Was war denn da los?
Also wir haben ja am 14. Juni 2019 über 77.000 Unterschriften übergeben. Davon waren knapp 60.000 gültig. Das heißt also, statt 20.000 in 6 Monaten zu sammeln, haben wir fast das Dreifache in einem Drittel der Zeit, nämlich in 2 Monaten, gesammelt. Der nächste Schritt war die Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit durch den Innensenator Geisel. Der hat das 441 Tage lang verschleppt. Und deswegen haben wir im Mai 2020 vor dem Berliner Verwaltungsgericht eine Untätigkeitsklage eingereicht. Der Innensenat hat dann 2-mal Fristverlängerung beantragt, um irgendwelche Unterlagen einzureichen. Und da hatten wir irgendwann den Kanal voll und haben im September 2020 Eilbedürftigkeit geltend gemacht. Und das Gericht hat den Innensenat aufgefordert, binnen kürzester Zeit die Zulässigkeit unseres Volksbegehrens zu erklären. Und im Moment ist das Abgeordnetenhaus mit dem Antrag befasst. Ende Januar werden wir die 2. Sammelphase bei der Landeswahlleiterin beantragen, und dann müssen 7% der Berliner Wahlberechtigten mit ihren Unterschriften sich für den Volksentscheid einsetzen, der dann am 26. September stattfindet.
Wenn das mal nicht gute Neuigkeiten sind, dann sag mir mal einmal, du seist ein Gespenst, vor dem ich oder irgendjemand sonst sich fürchten soll. Liebes Gespenst der Enteignung, in der Zeitung habe ich jetzt immer mal wieder gelesen, Enteignung, das geht nicht, das ist viel zu teuer, Berlin hat kein Geld dafür. Ist das so?
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Die Entschädigung für die Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz ist eine politische Entscheidung und kann deutlich unter dem Verkehrswert liegen. So bestimmt es nämlich Artikel 14 Grundgesetz Ziffer 3 Satz 3. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wenn ihr genaueres darüber wissen wollt, schaut auf HTTP, YouTube und so weiter und so fort. Jetzt müsste der Link eingeblendet werden. Für die Entschädigung muss das Land Berlin lediglich 20% der festgelegten Summe anzahlen und den Rest über einen Immobilienkredit über 30 oder 40 Jahre finanzieren. Ebenso die vom Land zunächst aufzubringenden 20% können daraus refinanziert werden. Das heißt, für Berlin ist die Enteignung oder Vergesellschaftung dieser Wohnungen haushaltneutral. Und Berlin bekommt im Gegenzug rund 240.000 neue Wohnungen in seinen Bestand. Also das Land wird dadurch reicher und nicht ärmer. Unser Vorschlag ist, diese Wohnungen in einer Anstalt öffentlichen Rechts zusammenzufassen. Denn anders als in den kommunalen Wohnungsunternehmen, die AGs oder GmbHs sind, muss in einer Anstalt öffentlichen Rechts kein Gewinn erwirtschaftet werden. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut euch diesen kleinen Film an.
Enteignung ist also nicht zu teuer. Ja, Berlin kann sich das leisten. Das sind gute Nachrichten. Ich freue mich sehr, liebes Gespenst, das von dir heute zu hören, vor allem zum Ende dieses doch gruseligen Jahres. Mich interessiert jetzt nochmal, wir reden hier natürlich über Immobilienkonzerne. Davon gibt es leider viel zu viele, die viel zu viel besitzen. Sag mal, liebes Gespenst der Enteignung, was haben denn eigentlich diese ganzen Immobilienkonzerne die letzten Monate gemacht? Es war ja Lockdown. Waren die im Lockdown oder im Homeoffice? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also, es ist nicht so, dass wir von Ihnen nichts Negatives gehört hätten in dieser ganzen Zeit. Während die Mieterinnen und Mieter den Gürtel enger schnallen mussten, ganz besonders schlimm betroffen sind kleine Gewerbetreibende gewesen, haben die Vermieterinnen und Vermieter weiterhin weitgehend leistungsloses Einkommen erzielt. Die angebotene Mietstundung für Corona-bedingte Zahlungsschwierigkeiten von Wohnungsmietern verschiebt das Problem im Grunde genommen nur auf 1-2 Jahre, denn die stark reduzierten Einkommen, diejenigen, die stark reduzierte Einkommen hatten, müssen natürlich das alles nachzahlen und sogar mit Zinsen. Und die berüchtigte Deutsche Wohnen und Heimstaaten, ein schwedischer Investor, haben weiterhin ihren Kurs verfolgt, die wachsenden Renditeerwartungen ihrer Klienten zu befriedigen, indem sie weiter Wohnungen in Berlin aufgekauft haben.
Es gilt also nicht nur Deutsche Wohnen zu enteignen. Wir sehen, da gibt es viel Potenzial, viel Luft nach oben. Mich würde interessieren, in diesem Jahr wurde ja unter der aktuellen Berliner Regierung Rot-Rot-Grün der Mietendeckel verabschiedet. Man könnte sagen, wozu braucht es euch dann noch? Jetzt ist doch alles geregelt. Wenig Geld für die Mieten, alles sicher, alles gerecht. Da sollte doch wirklich kein Grund mehr da sein, zu enteignen.
Wir sind immer noch notwendig, denn wir sehen jetzt schon, dass die VermieterInnen den Mietendeckel mit allerlei schmutzigen Tricks und allen Mitteln, die sie irgendwo finden können, umgehen. Wir müssen deshalb den Spekulanten die Häuser wegnehmen, denn Berlin hat Eigenbedarf. Und im Übrigen möchte ich daran erinnern, dass der Mietendeckel ja nur für 5 Jahre gilt. Und Vertreterinnen von SPD und Linken haben bereits angekündigt, dass es danach keine Verlängerung geben wird. Vergesellschaftung hingegen hält ein Leben lang.
Ein Leben lang, das ist das Stichwort der Stunde, denn uns interessiert ja vor allem ein lebenslanges, gutes Leben für alle. Unter dem Deckmantel der Enteignung möchte ich dich jetzt noch fragen, wie kann man euch denn unterstützen, was ist zu tun und wie kann man vielleicht auch mitmachen bei euch?
Ja, man kann uns vor allen Dingen dadurch unterstützen, dass unser Crowdfunding noch ein bisschen mehr Geld sammeln kann für unsere Kampagne. Das ist sehr vehement losgegangen. Wir hatten innerhalb der ersten 24 Stunden schon 15.000 Euro gesammelt. Jetzt sind wir mittlerweile bei 25.000 und wir möchten gerne bis zum Ende des Monats Januar noch die schlappen 10.000, die fehlen, auch noch mit euer aller Unterstützung einsammeln können, damit wir richtig präsent sein können, überall in der Stadt, mit Werbung und mit Flyern und so weiter. Und wer selbst gern mit Unterschriften sammeln möchte, denn wir brauchen ja mindestens 170.000 gültige Unterschriften, der soll bitte eine Mail schreiben an mitmachen@dwenteignen.de. Vielen Dank, wir freuen uns auf euer aller Unterstützung und gemeinsam holen wir uns die Stadt zurück.
Gemeinsam holen wir uns die Stadt zurück. Ich habe zu danken. Vielen, vielen lieben Dank, mein liebstes Gespenst der Enteignung. Es ist immer wieder schön, euch zu sehen. Mir nimmst du die Angst, mir stärkst du den Rücken. Und ich glaube, es gibt einige Bilder, wo wir sehen können, wie das aussieht, wenn ganz viele Gespenster auf der Straße zusammen sich finden auf Demos und ihr Ziel erkämpfen. Hier ein paar Eindrücke von der Demonstration des 1. Mai aus dem Berliner Grunewald 2019. Und damit tschüss, liebes Gespensterenteignung. Vielen Dank!
Quartiersmanagement Grunewald setzt auf die transformative Kraft von massenhaft Menschen mit guter Laune und guten Argumenten. Egal, ob 2018, 2019 oder 2020, ob Pandemie oder schönstes Wetter, immer mehr Menschen nehmen die Aufgabe der Umverteilung ernst. Also, liebe Grunewalderinnen und Grunewalder, auch 2021 sind wir für euch da, wir geben euch nicht auf.
Das sind doch wunderschöne Bilder, die das Herz aller Visionärinnen höher schlagen lassen. Visionen, und das ist das Stichpunkt der Stunde, mit dem wir jetzt weitermachen, denn Visionen ist genau das, was wir heute brauchen. Sie entstehen im Hier und Jetzt, gerichtet in die Zukunft. Doch Visionen brauchen auch den Blick in die Vergangenheit, denn selten gibt es etwas, das es nicht auch in der Vergangenheit schon gegeben hätte, aus dem wir lernen können. Einer, der vor 100 Jahren bereits für Furore sorgte, aufgrund seiner wilden Sozialisierungsfantasien, ist für uns und das Quartiersmanagement Grunewald ein wichtiger Vorreiter der autonomen Sozialarbeit. Aus dem Weddingstamm mit dem Traum, den Grunewald allen Menschen zur Verfügung zu machen, zog er in die Welt, zog er in den Grunewald, um für seine Mission zu kämpfen. Ich freue mich sehr. Ich habe das Glück, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. 100 Jahre später, wie er das geschafft hat, bleibt uns allen ein Rätsel, aber so ist er. Er ist da, wenn man ihn braucht. Herzlich willkommen mit einem tosenden Applaus, Perlemann! Tag, Perlemann.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wie geht's?
Ja, gut.
Das freut mich, Perlemann. Perlemännchen, ich hätte da noch mal eine Frage an dich.
Ja.
Du bist ja einer, der quasi damals schon zu den ganz Wilden gehörte, aufgrund der durchaus angebrachten Sozialisierungsfantasien und dem Bestreben, Wohnraum für alle zugänglich zu machen. Ja. Das war ja nun damals eine ganz andere Zeit als heutzutage. Hm. Mich würde interessieren, wie haben die Menschen damals denn darauf reagiert?
Also ja, da kann ich mit einem Lied antworten. Es trägt den wunderbaren Titel Die allergische Reaktion der Bourgeoisie. Das kleine Zigarrenchen Enteignung, da geht es.
ist die Rede von Parkraumbewirtschaftung. Soll abgeschafft werden und stattdessen sollen Begegnungszonen entstehen. Da geht es. Da wird dem Bürger oder der Behörden nahegelegt, dass es doch umweltfreundlicher wäre, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arbeitsplatz zu fahren. Da geht es. Lasst doch einfach sein mit eurem egoistischen Traum von eurem besseren Leben. Es bringt nichts. Lasst euch gesagt sein, there is such thing that's called society. Gebt her aus vollen Kühlen, Vorjahren, Wohnzimmer, Geld. In etwas, das sich Gesellschaft nennt. Macht es einfach, ja? Und wenn nicht, dann müssen wir uns das eben holen. Dann geht es eben nicht anders. Ja. Das war's im Prinzip. Dann einen schönen Jahresausgang und bleibt gesund. Ja. Tschüss.
Ja, die allergische Reaktion der Bourgeoisie. Der Pickel auf der Zunge, der rot anlaufende Kopf, die Galle, die einem hochkommt, die Atemnot, das Schnappen nach Luft. Kaum wird sie gestellt, die Eigentumsfrage, beginnt der sonst so in sich selbst ruhende Staatsapparat zu japsen und schnappt nach Luft. Die Folge? Repression. Und dabei beweisen die Gesetzeshüter und Hüterinnen ausnahmsweise sogar einmal Kreativität. Willkürliche Platzverweise, Gerichtsverfahren und Überwachung sind die Folge und sollen nun fortan Wegbegleiterinnen des Quartiersmanagement Grunewalds werden. Tja, da wünscht man sich doch irgendwie einfach mal eine Art Superkraft, die all diesen Wahnsinn und Irrsinn einfach wegzaubert. Die all das Dunkle der Welt einfach wegzaubert, so dass einem wirklich erfüllten Blick in eine frohe, selbstbestimmte Zukunft nichts mehr im Wege steht. Wie gut, dass es ihn gibt. Und ich freue mich sehr, ihn heute hier als meinen weiteren Gast begrüßen zu dürfen. Er schafft das, was sonst niemand schafft. Herzlich willkommen, noch einmal bitte, ein großer Applaus für Oschbert, den veganen Magier.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, heute Abend wieder hier sein zu können. Der Anlass ist ja ein schöner eigentlich, der Stream, der RC3, die vielen Veranstaltungen, die Grunewald-Enteignungsgala. Leider ist der Anlass für meinen Trick ein nicht so schöner. Man kennt es leider immer auf irgendwie deutschen Bühnen, irgendwie, wenn Chanson-Punk-Bands irgendwie über Bullen und Bullen platt wie Stullen hauen singen, üblich, dass man angezeigt wird. Und das ist uns im Grunewald auch passiert. Und das war so ein bisschen der Anlass, um diesen Trick zu entwickeln. Und für jeden ist es irgendwie, kann man sich vorstellen, man ist wieder unterwegs, es ist eine Demo, man trifft seine Freunde und seine Genossen und die Stimmung ist gut, die ist kämpferisch, Sonne scheint und dann kommt man in eine Situation, wo die Bullen einfach wieder reinrocken und riesiger Scheiße machen und dann kommt der Impuls irgendwie, haut die Bullen platt wie Stullen, der berühmte Song, in einem auf. Und als Magier hat man natürlich viele Möglichkeiten. Und so bin ich dazu gekommen mit dem Bullen-Stullen-Zauber. Das liegt dann direkt nahe. Man hat einen Bullen da und kann halt einfach über A, A, Abracadabra, A, A, Abracadabra den Bullen in die Stullenform bringen und dann auch prompt die Stulle da haben. Meistens möchte man auch Spanisch so gut und lässt es dann doch bleiben und denkt, okay, weiter demonstrieren, ich gehe in die Ecke, ich gehe nach Hause, alles ist gegessen. Aber in Zeiten wie diesen mit Zivis an jeder Ecke und Kameraüberwachung ereilt einen dann natürlich das Schicksal sofort und die Zivis springen einen von hinten an.
Wir sind verhaftet!
Und man wird verhaftet. Oh weia, erster Schreck sitzt tief. Die Fesseln werden angelegt, es ist hart. Und man denkt sich, was kann man tun?
Ja. Es ist alles...
Ach, passen Sie auf Ihre Mütze auf. Und dann...
Ich bin jetzt da, ich hol meine Kollegen.
Und das ist der Moment, wo man als Magier richtig aufdrehen kann und mit einem kleinen Abracadabra in Fessel und Zauber sich befreien kann und den Dings nochmal von der Schippe springen und sich davonziehen. Und ja, dann kommt man nach Hause, freut sich über die Demo, dass man den Bullen ein Schnippchen geschlagen hat, einen Stuhl mit nach Hause genommen und nichts ahnend geht man seinem Tageswerk nach und irgendwann kommt die Post. Und schließlich war man verhaftet, man war erfasst, man kann sich nicht mehr bewegen und dann kommt doch noch die Post vom Repressionsapparat und man ist aufgeschmissen. Bullenvorladung, Staatsanwaltschaft, wenn man Pech hat gleich. Was tun? Als Magier ist man auch hier in der komfortablen Lage, dass man einen Anwalt aus dem Hut zaubern kann. Und dafür braucht man natürlich auch erstmal einen Hut. Oh, ah, ah, abracadabra, ah, ah, abracadabra. Oh, der Hut ist fertig, abracadabra, voila, abracadabra. Der Anwalt taucht auf, der einem dann helfen kann. Vielen Dank, das ist die komfortable Lage als Magier auf Demos. Leider geht das nicht allen so, aber es gibt natürlich auch Rechtshilfevereine und Strukturen, an die man sich wenden kann in solchen Fällen, die einem dann helfen, wie der EA oder die Rote Hilfe. Vielen Dank.
Ja, schön wär's. Leider befinden wir uns im Moment aber noch an einer ganz anderen Stelle, im Hier und Jetzt. Mein nächster Gast begleitet seit Jahren aktiv und engagiert als Anwalt das Quartiersmanagement Grunewald in seiner Arbeit und er kennt die Tipps und Tricks, mit denen regelmäßig versucht wird, das eigentliche Problem des ungerecht verteilten Reichtums zu vertuschen und deren Problembearbeitung hingegen zu kriminalisieren. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt, heute Abend hier bei uns zu sein und begrüße noch einmal mit einem herzlichen Applaus den Anwalt Per Stolle. Vielen Dank, dass du hier bist, Per. Ich freue mich wirklich sehr. Zunächst muss ich sagen, wir reden hier ja über die wirklich sehr wichtige, wertvolle Arbeit von autonomen Sozialarbeiterinnen. Wie kommt es, dass Sozialarbeiterinnen eingebettet in ein Quartiersmanagement überhaupt einen Anwalt benötigen?
Ja, es ist schade, dass diese Frage überhaupt gestellt werden muss. Eigentlich muss man ja sagen, die machen hier soziale Arbeit, die machen auch politische Aktionen, nehmen ihre Grundrechte wahr, dass man dafür eigentlich keinen Anwalt oder Anwältin braucht. Leider ist es aber so, dass wenn man gerade auch politische Grundrechte wahrnimmt, beispielsweise Versammlungen organisiert etc., immer wieder mit Problemen mit der Staatsmacht zu tun hat, und sich dann durch den Dschungel der Gesetze sich durchzuwursteln, für Aktivistinnen oft unmöglich ist. Und deswegen braucht es halt leider auch den Rat einer Anwältin oder eines Anwaltes.
Vielen Dank für diese erste Einschätzung. Meines Wissens nach stehen und standen im Zentrum der juristischen Streitpunkte ja vor allem Sticker und Bastelscheren. Sticker habe ich zu Hause am Kühlschrank oder im Stickeralbum. Bastelscheren schenke ich den Kleinkindern meiner Freundinnen und erhalte dort regelmäßig frustrierte Rückmeldungen. Mit diesen könnte man ja nicht mal ein hauchdünnes Papier zerschneiden. Ihr habt, beziehungsweise das Quartiersmanagement wiederum, hatte laufende Gerichtsverfahren wegen einer Bastelschere. Ist das ein Mythos oder was hat es damit auf sich?
Es war tatsächlich so, dass bei der letzten großen Demonstration am 1. Mai 2019 die Polizei umfangreiche Vorkontrollen gemacht hat und dort auch gezielt gegen nach solchen Utensilien gesucht hat. Jetzt gar nicht nach, was man sonst so denkt, so Waffen, die verboten sind oder Vermummungsmaterial, sondern nach sowas wie Stickern oder auch Bastelscheren, die dann dort gefunden worden sind. Die wurden dann als gefährlicher Gegenstand deklariert und erstmal sichergestellt. Und das Besondere war auch, das betraf jemanden, der nicht als Redner vorgesehen war. Der sollte auch einen Platzverweis bekommen. Allein wegen der Bastelschere sollte er nicht an der Versammlung teilnehmen. Das konnten wir dann erreichen, dass er trotzdem an der Versammlung teilnimmt. Er hatte aber danach dann ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, weil er angeblich einen waffenähnlichen Gegenstand mit sich geführt hat. Das wurde dann aber zum Glück eingestellt. Zeigt aber, wie absurd und mit welchem Aufwand dort die Polizei agiert hat, dass sie wegen einer Bastelschere so einen Aufwand betrieben hat.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Du hast es gerade selber schon angesprochen, die Demonstration im Mai 2019. Auch dieses Jahr hatte das Quartiersmanagement Grunewald ja eine Demonstration geplant für den 1. Mai. Wie das in Zeiten der Pandemie so ist, ist es allerdings schwieriger, diese durchsetzen zu können. Daraufhin hatte das Quartiersmanagement umgeplant und einen hygienesicheren Autokorso machen wollen. Dieser musste allerdings gerichtlich eingeklagt werden. Wie lief das denn ab?
Ja, wir hatten so die absurde Situation in Berlin zum Anfang der Pandemie, dass eigentlich sämtliche Versammlungen verboten waren, ganz im Gegenteil zu anderen Bundesländern und das unter einer rot-rot-grünen Koalition. Die hatten sämtliche Versammlungen verboten und nur Ausnahmegenehmigungen für stationäre Versammlungen mit 20 Personen. Wir hatten damals, oder ich als Anwalt für verschiedene Initiativen, versuchte auch mal so eine Versammlung, die halt auch ein Hygienekonzept haben und die Regeln eingehalten haben, durchzusetzen. Das war enorm schwierig. Und wir hatten jetzt hier die besondere Situation, dass der Autokorso ja keine stationäre Versammlung ist, sondern sich ja bewegt. Wir aber dachten, ist doch viel safer, wenn die Leute aus einem Haushalt in so ein Auto sitzen, 20 Autos, sich darauf verteilen. Oder ich glaube, 12 Autos waren es, wie auch immer, aber auch nur mit 20 TeilnehmerInnen. Und ja, die Ansteckungsgefahr oder Infektionsrisiko noch viel geringer ist, weil die fahren ja Auto und stehen nicht irgendwo rum und müssen sich vielleicht gegebenenfalls auch mal bewegen, weil sie von Kundgebungsort hin oder weggehen. Und dachten, das ist doch eigentlich eine sichere Variante, so unter Pandemiezeiten politische Demonstrationen durchzuführen. Das wurde aber verboten, allein mit dem Argument, nein, nur stationäre Versammlungen, sprich Kundgebungen sind zulässig. Dagegen haben wir dann geklagt und auch Recht bekommen, sodass wieder Autokorso stattfinden konnte. Was dann so ein bisschen so absurd war, weil man dann vor Ort auch mit den Polizeibeamten lange diskutieren sollte, ob jetzt die Journalistinnen und ich noch zu den Teilnehmerinnenzahlen gehörte, obwohl man von so einer Hundertschaft sich ständig bewegender auf der Straße stehender, sowohl am Hermannplatz, wo es losgegangen ist, als dann auch im Grunewald dort eine Vielzahl von Polizeibeamten dicht gedrängt nebeneinander standen, während eigentlich die Teilnehmerinnen des Autokorses in einem Auto saßen. Das war schon so ein bisschen so absurd, zeigt aber, zu welchen Auswüchsen das dann führt, wenn nicht auch so die politische Grundrechte in so Pandemiezeiten eigentlich auch so genug Geltung bekommen. Und ja, wir haben dagegen geklagt, haben dann sowohl vor Verwaltungsgericht wie auch vor Oberverwaltungsgericht Recht bekommen und konnten wir dann durchführen. Und danach wurde dann auch relativ schnell dieses Verbot gekippt, sodass wieder normale Versammlungen möglich wurden.
Vielen Dank. Wir sehen also, es geht wie immer ums Ganze. Und wir sehen auch, wer für Umverteilung kämpft, der wird mit jeder Menge kreativem Irrsinn konfrontiert. Nun möchte ich auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen. Ihr habt ja derzeit, beziehungsweise das Quartiersmanagement hat eine Klage laufen gegen die Bundespolizei höchstpersönlich. Viele von den verehrten Zuschauenden wissen es vielleicht selbst oder haben vielleicht sogar schon selber einen Taler beigesteuert. Die Klage läuft gegen Videoüberwachung. Was hat es damit auf sich? Worum geht es genau?
Es ging darum, dass die Bundespolizei am S-Bahnhof Grunewald anlässlich der Demonstration am 1. Mai 2019 zwei Videokameras angebracht hat, einmal auf dem Bahnsteig und einmal in Unterführung. Extra nur für diesen Tag, um halt das Geschehen auf dem Bahnsteig, auf dem Bahnhof aufzuzeigen. Man muss dazu wissen, dass der Platz, wo die Demonstration sich gesammelt hat, direkt der Bahnhofsvorplatz gewesen ist und dass eigentlich in Grunewald, man kann sagen, so 80-90% der Teilnehmenden von der Versammlung sind eigentlich mit der S-Bahn angefahren, waren alle sozusagen in dem Wirkungsbereich von den Videokameras. Und es ist schon von den Gerichten anerkannt, dass allein der Einsatz von Videokameras, unabhängig davon, ob jetzt eigentlich Aufnahmen getätigt worden sind, also das auch gespeichert wird, allein die Übertragung schon ein Grundrechtseingriff ist und Leute einschüchtern kann und sie von der Wahrnehmung ihrer politischen Grundrechte abhalten kann, weil wer Angst hat, dass er selber dabei gefilmt wird, wie er sich für bestimmte politische Anliegen einsetzt und dabei vom Staat aufgenommen wird und das gespeichert wird, kann halt dann sich im späteren Mal sich überlegen, ob er das nochmal macht, weil er Angst davor hat, dass es irgendwie gespeichert wird und zum Nachteil gereicht. Und hier haben wir jetzt die Besonderheit, dass es ja im Vorfeld der Demonstration, aber unmittelbar im Vorfeld, die Bundespolizei hat gesagt, ja, sie musste irgendwie diese Situation dort managen, weil da so viele Leute waren, um das irgendwie sich anzugucken, ob da zu viele Leute sind. Aber das kennen die ja von jedem Fußballspiel oder einem Konzert, dass viele Leute mal einen Bahnsteig betreten. Und da stellt man ein paar Sicherheitskräfte hin oder einen Polizeibeamten, der oder die sich das anguckt und wenn es zu voll wird, da vielleicht mal eine Durchsage macht. Und das war aber deren Begründung. Aber man sieht schon daran, dass diese Begründung eigentlich nur vorgeschoben ist, weil die haben nicht nur durchgeguckt durch die Kameras, also sich das übertragen lassen in so ein Lagezentrum, sondern die haben es auch für 15 Tage gespeichert. Und es kann mir keiner erzählen, dass man 15 Tage lang braucht, um einen Verkehr am 1. Mai 2019 auf dem Bahnsteig gegebenenfalls zu regeln, dass man dann diese Aufzeichnung 15 Tage später sich noch angucken muss. Sondern ging es ganz klar darum, die Leute aufzuzeichnen und später zu identifizieren. Und das kann nicht sein. Versammlungen müssen möglichst staatsfrei sein und deswegen haben wir dagegen geklagt. Und das ist auch ein Novum, weil sowas, also dass so offensichtlich im Vorfeld einer Demonstration so gut wie sämtliche Teilnehmenden abgefilmt worden sind, gab es so nach meiner Erkenntnis nicht und deswegen haben wir das zum Anlass genommen, oder das Quartiersmanagement dagegen zu klagen und ich vertrete ihn dabei.
Vielen, vielen Dank für diese wertvollen Worte, Gedanken und Analysen, die du uns hier nochmal teilst, deine Einschätzung des Ganzen. Ich würde gerne noch einmal fragen, was denkst du denn, wie erfolgreich ist diese Klage? Dürfen wir uns freuen auf künftig mehr Freiheitsrechte auf unseren Demonstrationen? Was erwartet uns?
Ich gehe davon aus, dass wir damit erfolgreich sind und hätte ich auch nicht dazu geraten, diese Klage zu machen. Aber man weiß es nie, was dabei herauskommt. Wir haben öfter Verfahren geführt, die dann verloren gegangen sind mit nicht ganz nachvollziehbaren Begründungen. Aber im Endeffekt, es ist immer wieder ein Ring um das Recht, um die Weite von Grundrechten und das kann sich im Gerichtssaal entscheiden, deswegen solche Klagen auch wichtig. Aber es ist halt auch immer so eine Frage der Auseinandersetzung von vor Ort und deswegen finden es wir jetzt auch von, jetzt rede ich über so Kolleginnen und Kollegen von mir, auch immer wichtig, so Demonstrationen zu begleiten, weil es ja wichtig ist, dass vor Ort dann auch die Rechte durchgesetzt werden und nicht nur danach irgendwie durchgeklagt werden, aber das ist halt immer auch so eine Frage. Was lässt man sich so einfallen und welche Wege geht man? Und da gibt es viele und die sollten auf jeden Fall alle ausprobiert werden, weil die Wirkweise oder die Reichweite von Grundrechten entscheidet sich auch immer von denjenigen, die sie selber in Anspruch nehmen und wie weit sie die tragen.
Ich würde sagen, ein besseres Schlusswort hättest du selber nicht finden können. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Vielen Dank.
Einen herzlichen Applaus nochmal für den Anwalt des Quartiersmanagements Grunewald, Herr Stolle. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen und euch da draußen geht. Mir persönlich wird es ja schon ein bisschen flatterig und tatterig bei so viel gesellschaftlicher Uneinsicht darüber, dass der Grunewald uns eben alle betrifft. Tja, so ist das. Im Transformationstunnel der Umverteilung, es ist ein weiter Weg. Und vielleicht ist genau das der beste Moment, um auf einen am heutigen Abend bisher weniger repräsentierten Kompetenzbereich des Quartiersmanagements zu sprechen zu kommen. Wie heißt es so schön? Wenn das Klientel bereitet Probleme nur, so wird geantwortet mit Höchstkultur. In diesem Sinne freue ich mich sehr, nun meinen letzten Gast des heutigen Abends ankündigen zu dürfen. Sie ist Kulturreferentin des Quartiersmanagement Grunewald. Heißen Sie willkommen mit einem großen, herzlichen Applaus, Barbara Kaltscher-Klesch. Schön, dass du da bist.
Ja, freue mich auch.
Barbara, das Quartiersmanagement Grunewald ist ja aufgegliedert in verschiedene Kompetenzbereiche und fußt auf drei Säulen. Dazu zählen Demonstration, Antirepression und Höchstkultur. Höchstkultur, du bist die Kulturreferentin und zusammen habt ihr in diesem Jahr eine Oper inszeniert. Inmitten des Grunewaldes auf dem Johannaplatz, quasi in authentischer Brennpunktkulisse, umgeben von Zäunen und Villen. Warum das Ganze? Warum Höchstkultur? Was kann Höchstkultur, was Demonstration und Antirepression nicht können?
Also diese dritte Säule ist ein bisschen später dazugekommen. Wir verfolgen ja einen sozialarbeiterischen Ansatz. Dazu gehört auch das sogenannte Nudging. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Also es geht um Schubsen der Leute, ne? Und wir wollen quasi die Leute auch im Grunewald oder die sehr gut betuchten Leute zärtlich schubsen Richtung der Einsicht, dass Selbstenteignung der neue Trend ist. Und das haben wir versucht 2018, 2019 waren wir da mit Demonstrationen und haben es versucht mit Musik, weil Musik natürlich die Herzen öffnet. Und haben aber dann gemerkt, naja, Punk und Jodeln hatten wir auch, also es läuft nicht so gut, das kommt irgendwie nicht an. Und dachten, wir brauchen klientelorientierte Ansprache. Klar, die Leute sind Arien gewöhnt, die sind was ganz anderes, die sind Orchester gewöhnt. Und dann haben wir halt gedacht, gut, dann Höchstkultur und haben da die Grunewalddämmerung auf dem Johannaplatz inszeniert. Genau, und da war einiges los. Also.
Wunderbar, klasse, toll. Ich muss gestehen, ich hatte ja auch zufälligerweise das Glück, einmal dort vor Ort reinhören zu dürfen und werde seitdem eine Melodie nicht mehr los. Ich glaube, es war ein Baritonsänger, wunderbare Stimme.
Ja, aus Neukölln.
Aus Neukölln, vielen Dank, genau. Und er sang immer so etwas wie: Wie viel Geld brauchst du noch, um glücklich zu sein?
Genau, ja, also das war auf jeden Fall ein Höhepunkt.
Wunderbar. Jetzt aber meine Frage: Ist das Konzert aufgegangen? Braucht es diese Melodien?
Ja, es braucht unbedingt die Melodien. Ich finde, das war ein super Beispiel, weil ich glaube, gerade da an der Stelle waren doch auch einige Anwohnenden, also es sind viele Grunewalder und Grunewalderinnen tatsächlich gekommen und da lief schon auch das ein oder andere Tränchen, habe ich gesehen. Man muss eh sagen, es ist der Plan ist aufgegangen, würde ich sagen. Es kamen wirklich sehr viele Leute aus anderen Bezirken. Es war eine Begegnung da, trotz Pandemie. Na, im Abstand, und es kamen aber auch sehr viele Leute aus dem Grunewald tatsächlich, Anwohner, ganz neugierig, manchmal ein bisschen Berührungsschwierigkeiten mit dem Wort enteignen, das natürlich überall prangerte und auch oft besprochen wurde, aber dann konnten die ja im Zuge dieser Oper lernen, ja, das steht ja auch im Grundgesetz und sozusagen, es hat einfach irgendwie ein schlechtes Image, ja, also es gibt sozusagen diese gute Art von Enteignern, und ich glaube, da wurden auch viele dann überzeugt, also zumindest so, dass viele gespendet haben, also die Fufis sind tatsächlich dann geflogen und das war schon so der erste kleine Schritt zur Selbstenteignung oder zur Umverteilung, sage ich mal so. Es gab natürlich auch andere Reaktionen, es gab Leute, die so ein bisschen am Rand standen und rumgeschrien haben und so, und auch krass, es wird immer berichtet hier von irgendwelchen, wir hätten irgendwann in 2018 schon die Autos zerkratzt oder wir wären ja so krass. Nein, da waren wirklich die Chaoten am Start, nämlich die bürgerlichen Extremisten, die Chaoten haben den Leuten die Luft aus den Fahrrädern gelassen, sodass tatsächlich Familien Probleme hatten, nach Hause zu kommen in ihre anderen Bezirke. Also das war natürlich eher so eine unangenehme Erfahrung, aber das ist halt ein Problemkiez, ne? Das ist klar. Ansonsten hat man, glaube ich, wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen. Und ich glaube, viele haben gemerkt, dass wir nicht so, wie die Welt suggeriert, also die Zeitung oder andere bürgerliche, reaktionäre Presse, dass wir da eine Guillotine aufbauen und die Leute aus ihren Villen schmeißen, sondern haben gemerkt, ach krass, das sind ja Leute, die sind gegen Zwangsräumung. Ja? Die wollen mich nicht zwangsräumen aus meiner Villa, weil die sind gegen Zwangsräumung, wie sie ja auch während der Pandemie jetzt noch stattfindet. Ich glaube, 2019 gab es 40.000 Zwangsräumungen bundesweit. Das muss man sich mal vorstellen, dass wir sagen, nein, das darf nicht passieren. Leute dürfen nicht zwangsgeräumt werden, die brauchen Wohnraum. Wenn Wohnraum Platz ist und hier viel Platz ist, warum macht man da nicht Villa-Sharing draus? Und das haben die verstanden und war, glaube ich, ein ganz guter Erfolg.
Barbara, vielen Dank. Wie ich es auch bereits gesehen habe, wir nähern uns dem Ende der Gala und damit auch dem Licht im Dunkeln. Ihr enttäuscht uns wirklich nicht mit euren wirklich immer wieder kreativsten, kompetenzerweiternden Maßnahmen, die ihr ergreift. Hut ab! Barbara, mich würde interessieren, das alles ist ja, du hast es gesagt, es ist ein Brennpunkt, es ist ein Brennkiez in dem Sinne, das alles findet statt im urbanen Großraum Berlin. Mhm. Nun habt ihr ja viele Erfahrungen mit euren Menschen, die durchaus auch in anderen Orten der Welt eventuell in ähnlicher Form passieren. Wo steckt denn, denkst du, die globale Perspektive in diesem ganzen, sag ich mal, Schlamassel drin?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es ist natürlich, Grunewald ist gewissermaßen auch ein Lernort. Ne? Also es geht darum, dass wir alle an diesem Ort lernen, dass Umverteilung notwendig ist und dass wir, wenn wir das global verstehen, dass wir sehen, es ist extrem ungerecht verteilt, das Vermögen, und anstatt das aber abzubauen oder als umzuverteilen, werden Mauern hochgezogen, Zäune hochgezogen, es schließen sich die Toranlagen, es gibt Sicherheitsbehörden, die diesen akkumulierten Vermögen verteidigen, die sehr gewalttätig sind. Ne? Und das ist natürlich im Grunewald so, aber es ist natürlich noch viel, viel krasser an Europas Außengrenzen so. Und es ist dasselbe Prinzip. Also Wohlstand wird extrem aggressiv abgegrenzt nach außen und das müssen wir natürlich verstehen. Und dann müssen wir in die Geschichte gucken. Wenn wir in die Geschichte gucken, merken wir, wenn wir Probleme ignorieren und das so weiterlaufen lassen, dann wird es irgendwann sozusagen einen richtig blutigen Umsturz geben. Und das wollen wir ja nicht. Und darum sagen wir jetzt, wir haben gar keine alternative Umverteilung, wo früher oder später eh stattfinden. Wir haben nur die Alternative, demokratische Umverteilung oder Barbarei. Und wir vom Quartiersmanagement Grunewald sind dann natürlich auf Seiten der nachhaltigeren und lustvolleren Variante.
Vielen, vielen Dank für diese wirklich bewegende Arbeit, diesen Ansatz, den du hier dargestellt hast. Und ich möchte mich bedanken bei dir mit einem herzlichen Applaus nochmal von allen zusammen. Und ich wünsche euch tatsächlich von Herzen alles Gute für die Zukunft. Wir sehen also, Umverteilung ist kein Grunewald-Problem. Grunewald ist nicht der einzige Problembezirk und Brennpunkt. Nein, Umverteilung, das braucht internationale Lösungen. Das
antinationale
ist
Lösungen.
Antinationale auch. Lösungen. Und wir,
wir arbeiten dran. Es gibt noch viel zu tun.
Es wird dran gearbeitet.
Und wir freuen uns, wenn wir mehr werden.
Barbara als Kulturreferentin freut sich, wenn sie mehr werden. Ich freue mich, dass du da gewesen bist und möchte nun ankündigen noch einmal eine wundervolle, höchst kulturelle Arie der Enteignung. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, aber überzeugen Sie sich selbst. Jetzt von Esels Albtraum die Arie der Enteignung.
Nichts besitzt, wird halt besessen, und wer arm ist, der ist selber schuld. Wer kein Brot hat, soll Kuchen essen, für faules Pack fehlt mir recht die Geduld. Der Markt, der wird schon alles regeln, die unsichtbare Hand ist nah. Füttert die Reichen und stoppt die Proleten, weil eure Armut kotzt mich an. Wachstum, Leistung, Eigentum, ich spekulier mit Kapital und darum. ob der Pöbel in der Stätte schwund. Gut ist, wer zahlt, wen interessiert denn da noch? Merkst du denn nicht, du trittst Gerechtigkeit mit Füßen und wegen deiner Ignoranz müssen Milliarden Menschen büßen. Die Ausbeutung ist grenzenlos von Natur und Menschen. Deine Freiheit gilt für Waren nur, für Menschen baust du Grenzen. Freiheit, Anarchie, Solidarität macht uns stark. Alles für alle, alles andere ist Tag. Alles für alle, alles andere ist Tag. Wer herrscht, ja, der gehört abgesägt. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Wir brauchen Solidarität, dann gibt's auch ein schöneres Morgen. Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich, es ist Zeit zum Umverteilen. Es tut Not, dass du dich schleichst, du solltest dich beeilen. Liebe, Freiheit, macht uns stark. Alles für alle, alles andere ist Tag. Alles für alle, alles andere ist Tag. So muss ich verrecken, zu Gerechtigkeitszwecken, neun Hüten der Klage.
Liebes Publikum, liebe Zuschauende, und nun ist es soweit. Wir nähern uns dem Ende eines fulminablen Abends. Die Gala der alternativen Umverteilung neigt sich dem Ende. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, aber wenn ich eins aus diesem Abend mitnehme, dann das. Enteignung bleibt mühsame Handarbeit. Der Weg liegt vor uns, der Transformationstunnel der Umverteilung ist durchlaufen. Mit viel Licht und viel Einsicht gehen wir nun weiter diesen Weg zur Umverteilung für eine gerechte Welt. Und nun stimmen wir ein. Denn wo, wenn nicht von unten, von der Straße, aus dem Kiez, kommt die Kraft. Verabschieden wir gemeinsam, laut und kräftig, frohen Mutes mit unserer Hymne diesen Abend. We are the Kiez.
There comes a time where we hear a certain call,
when Berlin must come together as one. There's a Villenviertel.
Oh, it's time to dispossess. We just need solidarity. We are the Kiez.
We are my Gruni. We make Grunewald a better place. Let's start the owning.
Oh, there's a choice we make it. We're saving the problem, Kiez. Let's truly make a better Kiez, just you and me.
When you're down and out, repression hits your heart.
The cops try to fuck you up and you have to pay.
Oh, now realize that a change can only